Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich danke ich für die Einladung zum heutigen Abend und die Gelegenheit, so etwas auszusprechen wie eine Selbstverständlichkeit. Dass Ärzte gegen den Krieg sind oder sein sollten, ist mir klar geworden in den 50ern als Kind, vermittelt durch zwei simple Filme. Der erste lief unter dem Titel »Die letzte Brücke«, in der Hauptrolle Maria Schell. Sie spielte eine Krankenschwester im Auffanglager eines Lazaretts hinter den Kampflinien und bemühte sich, einen Soldaten von seinen schweren Verletzungen, so gut es ging, zu heilen. Der, stolz über die Behandlungserfolge, lächelte sie an eines Tages und zeigte, was er wieder konnte. Seine rechte Hand vermochte sich zu bewegen, sein Zeigefinger eine entsprechende Zugbewegung zu verrichten. Und es war klar, dass er unbedingt in den Stolz zurückkehren wollte, schießen zu können, töten zu können. Die Krankenschwester war darüber zutiefst entsetzt. Das hatte sie nicht gewollt. Menschen von ihren Verwundungen im Krieg zusammenzuflicken, lediglich damit sie wieder in dieselbe Hölle zurückgeschickt würden, sogar freiwillig da hineinkriechen würden und das Töten kein Ende nähme. Menschen zu helfen, prallt an die Abwehrmauer dessen, was wir militärische Vernunft nennen, die Instrumentalisierung des Menschen zum Menschen umbringen. Stärker kann der Kontrast nicht sein als zwischen der Haltung eines Arztes oder einer Krankenschwester und dem, was für Soldaten pflichtgemäß trainiert, exekutiert, dirigiert, kommandiert wird, widerspruchsfrei. Instrumente des Todes sind ihre Körper und ihre Gehirne. An der Stelle irrt Frau von der Leyen gründlich, wenn sie ihre Offiziere in die Schulen und die Universitäten steckt, mit der Erläuterung, dass Soldat zu werden, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten, ein ganz normaler bürgerlicher Beruf sei. Das Gegenteil ist richtig. Helmut Schmidt bereits konnte sagen, Soldat sein ist kein Beruf, ist eine Pflicht, meinte er. Aber mit Helmut Schmidt hätte man über Kant diskutieren können. Er war ein nachdenklicher Mensch, auch was seine Begründung anging. Und bei Kant hätte Helmut Schmidt lesen können, die einzige Pflicht sei, die Soldateska abzuschaffen, durch einen Vertrag universellen Friedens. Es ist nicht möglich, den Krieg als Option an den Rändern der Gesellschaft sich offen zu halten und ein Mensch zu bleiben. Krieg ist das Gegengift allen kulturellen Fortschritts, sodass in den 20er Jahren schon des vergangenen Jahrhunderts eine Menge von Literaten, Philosophen, Nobelpreisträgern die Abschaffung der Wehrpflicht verlangten. Nicht, um sie durch eine Berufsarmee zu ersetzen, sondern um die Erziehung der Jugend zur Bereitschaft zum Töten im Militär ein für alle Mal aus dem Arsenal gesellschaftlichen Zusammenlebens zu entfernen. Ein zweiter Film war für mich noch eindrucksvoller. Er trug den Titel »Es ist Mitternacht«, Dr. Schweizer. In den 50er Jahren waren Ärzte so etwas wie der Rest verbliebener Unschuld der Deutschen nach dem Desaster des sogenannten Dritten Reiches. Priester und Ärzte hatten ja nicht mitgewirkt beim Töten von 27 Millionen Sowjetbürgern. Bei einem Krieg, der am Ende über 50 Millionen Menschen gefressen hat. Sie hatten doch nur versucht, Menschen zu helfen. Sie waren vielleicht nicht ausdrücklich im Widerstand, aber was sie taten, war das Gegenteil vom Töten. So viel stand fest. Außerdem waren die Zeiten so, dass man der Ärzte bedurfte. Sie waren wie Freunde an der Seite der Krankenlager. Sie machten Hausbesuche. Sie waren vertraut mit der Lage ihrer Patienten. Und da hinein als ein Vorbild der Jugend, als Namengeber für viele Schulen, trat auf Albert Schweitzer. Eine Szene spielt im Jahre 1914 und der Urwalddoktor erklärt einem seiner farbigen Mitarbeiter, dass jetzt in Europa Furchtbares passieren wird. Tausende von Menschen werden sich da wechselseitig töten. Und der Fabier sagt: Massa, das ist doch unmöglich, so viele kann man gar nicht essen. Und Schweizer bedankt sich für dieses Wort, weil es die Unsinnigkeit dessen, was wir Krieg nennen, offenbart. Selbst die Kulturen, die wir, weil sie kannibalisch sind, als wilde betrachtet haben, kämen nicht zu der Uferlosigkeit des Mordens eines modernen Kriegs, der mit technischen Mitteln, als gelte es Ungeziefer zu beseitigen, planquadratweise über Menschen hinfährt und alles unternimmt, um sie zu töten. Erich Maria Remarque konnte 12 Jahre nach dem sogenannten Ersten Weltkrieg schreiben: Wenn das möglich war, ist alles umsonst, was wir von Platon bis Schopenhauer als Weisheit und Philosophie gelernt haben. Flammenwerfer, Handgranaten, Bajonette, Sperrfeuer, Panzerketten, Typhus, Lazarette, mehr geht nicht. Und er hatte Unrecht. Man lernte aus dem Ersten Weltkrieg die Vorbereitung zum Zweiten Weltkrieg. Man musste die Bomberflotten konzentrieren. 600 Bomber über Stalingrad, 40.000 Tote in 3 Tagen im Bombardement an der Wolga. Umgekehrt 1.000 Bomber über Hamburg, Juli 1943, die Operation Gomorra. Man hatte es geübt, wie man mit Brandbomben hinein in die Sprengkanäle der Häuser rein die Luft selber als Beschleunigung des Brandes einzusetzen vermag. Die Leute in den Bunkern sollten sterben, weil ihnen der Sauerzug entzogen wurde. 40.000 Tote in einer Nacht in Hammerbrook und kein Ende des Grauens. So weiter sollte es gehen. Der schrecklichste Morden, akzeptabel, verdienstvoll für den Sieg. Immer führt man Kriege, angeblich um dem Frieden zu dienen. Aber über dem Meer von Blut findet die Friedenstaube niemals mehr den Ölzweig. Mahatma Gandhi hat recht, man muss mit dem Frieden beginnen. Es ist kein Ziel, es ist die Methode. Und wer nicht mit dem Frieden anfängt, wird nie bei ihm ankommen. So wenig wie man mit einem Sack von Lügen die Wahrheit vermehren könnte. Später las ich, wie Albert Schweitzer aus Liebe zur Wahrheit und zur Menschlichkeit Arzt geworden ist. Er hatte als Theologe gearbeitet an der Leben-Jesu-Forschung mit dem Ergebnis, dass wir über den Mann von Nazareth sehr wenig wissen, dass die Titel und Bezeichnungen, die schon das Neue Testament ihm gibt, wie vorläufig sind, für uns heute kaum noch verständlich. Aber das zweibändige Werk endet mit den Worten: Und doch steht er immer wieder an den Ufern des Sees von Genesaret und spricht zu dir die gültigen Worte: Folge mir nach. Ein Weg der Menschlichkeit, der Güte und der Wahrheit. Wer Jesus versteht, kann ihn nicht länger theologisch vom Katheder herab deduzieren. Er muss ihn leben. Und ein Weg dazu, wie eine innere Durchbruchserleuchtung an einem Nachmittag, wird für Albert Schweitzer die Berufung, zusätzlich zur Theologie Medizin zu studieren, um dort, wo es am meisten in der Kolonialzeit Not zu tun scheint, in Lambarene, Menschen zu helfen von Krankheiten, die unbehandelt enormes Leid, Schmerzen, langsame Auszehrung mit sich bringen. Schweitzer verstand das Arztsein als gelebtes Christentum. Wäre es so, dass Ärzte sich derart begriffen, wäre ihr Widerspruch und ihr Widerstand gegenüber dem Krieg nur logisch. Es wäre die Stellungnahme zu einer archaischen Barbarei, die wir uns immer noch leisten, fremd im zivilen Zusammenleben untereinander, organisierbar an der Peripherie der Gesellschaften, wenn sie gegeneinander formiert werden, um sich wechselseitig für bestimmte Machtziele oder Einflusszonen der Wirtschaft zu vernichten oder in Schach zu halten. Immer wird dann erklärt, dass der Krieg, den unsere Seite führt, guten Zwecken, edlen Motiven, hehren Idealen entspricht. Immer kämpfen wir für den Fortschritt, die Freiheit, das Gute, die Menschenrechte. Und wir sind schon deshalb die Guten, weil drüben die Bösen sind und wir müssen sie ausrotten. Allein schon, dass wir die Welt auf so naive Weise polar einteilen in die Kategorien, die zur Entscheidung drängen, lässt menschlichen Kontakt einfrieren zur Pflicht, einander wechselseitig zu hassen. So kann es nicht sein und so darf es nicht bleiben. Eine Menge von Ärzten gibt es inzwischen, die sich auch ins Politische hinein artikulieren und engagieren mit diesem Ziel, den Krieg zu beseitigen, Formen des Krieges unmöglich zu machen. Ärzte gegen den Atomtod zum Beispiel ist eine Bewegung, die aus den 50er Jahren ihre Evidenz hat. Wie ist es möglich, einander zu erklären? Wir sind bereit, mit Atombomben, je nach Winddrehung, beim ersten Schlag bereits 100 Millionen Menschen zu töten, 150 Millionen Menschen zu töten. Und weil wir das können, machen wir uns unangreifbar. Wir nennen Frieden das Gleichgewicht des Schreckens. Wir terrorisieren die ganze Welt in unseren Machtspielen. Im Neuen Testament sagt Jesus einmal: Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich den Frieden, sondern von ganz anderer Art ist er. Er müsste von innen kommen. Allein, dass der Massenmord von Hiroshima am 6. August 1945, drei Tage später über Nagasaki, noch einmal 100.000 Tote, von den Amerikanern nicht begriffen wurde als das Ende ihrer Menschlichkeit, nicht identisch war mit einem Aufschrei, endgültig eine Zone überschritten zu haben, hinter der das Niemandsland der Humanität liegt, das reine Grauen beginnt. Ganz im Gegenteil, sondern augenblicklich die Planung war, wie man die Atombomben verbessern könnte, verschlimmern könnte. Eine Atombombe ist nicht genug, wir brauchen eine Wasserstoffbombe, 1952. Nicht genug, wir brauchen eine Neutronenbombe, die alle Gebäude intakt lässt, aber Menschen, Lebewesen, Organismen tötet. Wenn wir solche Waffen haben, bakteriologische Kriegführung, gibt es einen Widerspruch, der alberner und schrecklicher wäre gegenüber dem, was Ärzte versuchen, indem sie Krankheitserreger zu kontrollieren versuchen, nicht so das Militär. Botulismus, ein Löffelchen in die Trinkwasserversorgung von New York oder Moskau und Millionen Menschen werden in Kürze tot sein. All das lagert in den Beständen des Militärs, in einem quasi heiligen Zynismus, scheinbar ohne Gegenwehr. Chemische Kriegführung. In Syrien skandalös. Wenn wir es tun, entlauben die Urwälder in Vietnam mit Agent Orange, dioxinhaltig, krebserregend. Die Kinder, die zur Welt kommen, mit schweren Verstümmelungen begleitend. Ohne einen Cent zur Wiedergutmachung. Ohne eine Krücke, die vom Pentagon nach Vietnam gegangen wäre, um den Menschen zu helfen, die das Opfer dieser chemischen Kriegführung sind. Bei anderen verbieten wir und sehen klar, was inhuman erscheint. Bei uns selber genehmigen wir uns ganz andere Rechte, denn wir sind ja die Guten. Und für das Gute ist jedes Böse das Instrument zu seiner Durchsetzung. Diesen Irrsinn müssten wir begreifen, um ihn zu beseitigen. Herbert Schweitzer war gegen die Atombombe, seitdem sie existierte, war gegen die Wasserstoffbombe, kaum dass sie gezündet wurde. Er tat sich zusammen mit Albert Einstein und das machte ihn gefährlich. Können Sie glauben, dass die CIA ein ganz großes Interesse hatte, die moralische Autorität eines christlichen Arztes und sein Anliegen, Menschen in Lambarene zu helfen, zu vernichten, um die Aufrüstung atomar aus jedem Skrupelgebiet herauszuholen und in militärischer Unbedingtheit fortführen zu können. Man glaubte gefunden zu haben, dass irgendwo ein defekter, unbrauchbar gewordener Röntgenapparat lagerte. Und man beschuldigte Albert Schweitzer, mit der Strahlung Menschen zu schädigen. Fahrlässig, willentlich, unverantwortlich. Also, dass man ihm den Beruf entziehen musste, dass man die Regierung darauf aufmerksam machte, die sei kein Arzt, die sei ein Schädling. Die CIA zögerte keinen Augenblick. Die Grässlichkeit atomarer Ausrottung von Millionen Menschen durchzusetzen, indem sie bekämpfte das Engagement der Menschlichkeit eines Arztes. Aufgehört hat dieses Denken bis heute nicht. Wie man lügt, wie man diffamiert, wie man ausgrenzt. Es ist gefährlich, gegen den Krieg zu sein, denn er wird geführt von den Mächtigen. Inzwischen engagieren sich Ärzte ohne Grenzen für das Leid, das universell ist. Jeder Mensch leidet an seiner Krankheit und an seinem Schmerz. Aber alle Menschen können leiden in vergleichbarer Weise. Und es spielt keine Rolle, wo es geschieht, nur dass es geschieht. Und es stellt sich immer wieder die Frage, was zu tun ist, um es zu lindern und zu mindern. Nationale Grenzen, Einflusszonen, Wirtschaftsinteressen, sollten sie uns wirklich hindern, Menschen zu sein? Blaise Pascal um 1620 konnte in den Pensées so sagen: Merkwürdige Gesetze, merkwürdige Menschlichkeit. Ich wohne diesseits des Flusses, du jenseits des Flusses. Du wärest mein Freund, lebten wir beide an dieser Flussseite, nun aber wohnst du auf der anderen Seite, also bist du mein Feind. Und ich werde dich umbringen, wenn man es befiehlt. Eine Flussgrenze als Demarkationslinie für das Ende der Menschlichkeit. Und es ist ganz normal im Umgang der Staaten miteinander, des Militärs gegeneinander. Und alle akzeptieren es und finden den Wahnsinn beinahe normal. Menschlichkeit aber ist universell, sie gilt für alle. Sie ist nicht zu fraktionieren, zu fragmentieren, als ein Instrument zum Recht haben auf dem Schlachtfeld. Sie ist verbindlich für alle, nicht reklamierbar für den eigenen Standpunkt gegen den anderen. So denken Ärzte ohne Grenzen. Wo Menschen Hilfe brauchen, brauchen sie Ärzte. Und das ist das Gegenteil vom Krieg führen. Es hat eine hohe Aktualität in Syrien, Afghanistan, im Irak. Unter Lebensgefahr Menschen zu helfen, um ihnen Hoffnung ein wenig, so gut es geht, mit schwachen Mitteln zu geben, ist wie eine Leuchtfeuermarkierung zukünftiger Humanität, auf die hin wir alle unterwegs sein sollten. Die Demarkationslinien, die wir ziehen vor die Flüchtlinge, vor dem Tod, vor dem Elend, vor dem Hunger, sind das Gegenteil dessen, was Menschen, die ihre Humanität jenseits der Grenzen universalisieren, hindern muss auf dem Weg zu dem, was für richtig gilt. 60 Millionen allein in Afrika sind auf der Flucht vor Hunger, Elend, Bürgerkrieg, Landraub, Entwürdigung. 20 Millionen in Nordafrika. Seit Monaten bettelt die UNO um 4 Milliarden, die man brauchen würde, um zumindest aktuell den Hunger in gewisser Weise erträglich zu halten. 4 Milliarden. Die kommen nicht zusammen. Herr Stoltenberg als Chef der NATO erwartet, dass die NATO-Mitgliedstaaten ihre Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts ansteigen lassen. Für uns Deutsche heißt das, dass wir von ungefähr 35 Milliarden Euro auf etwa 65 Milliarden hinauf steigen werden. Ein Vielfaches. Um alleine von Deutschland die 4 Milliarden aufzubringen für die Versorgung von 20 Millionen Verhungernden. Und wo sollen die hin, wenn gegenüber sich die Balken biegen von Nahrungsmitteln in Europa, die Vernichtung von Lebensmitteln in unglaublichem Umfang? Sie werden nach Europa zu kommen versuchen unter der Vorstellung, da sei so etwas wie ein Ort, an dem man zugelassen wäre, wo man sein dürfte. Und dann schauen Sie an, wie wir damit umgehen. Es müssen Grenzen gezogen werden. Gerade ab der letzten Woche lassen wir Frontex, Frontiere Extérieure, eine militärische Einrichtung zum Abfangen der Flüchtlingsboote im Mittelmeer, neu starten. Ausgegeben als Kampf gegen die Schleuser, gegen die Kriminalität. In Wirklichkeit will man keine Flüchtlinge in Europa. Man hatte vor etlichen Jahren in Italien das Programm Mare Nostrum. Es wurde abgeblasen, es war zu teuer. Man hat in der Dublin-Regelung sich darauf verständigt, dass die Flüchtlinge da bleiben sollen, wo sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Das ist niemals Deutschland. Also wie schön doch, dass in Ungarn die ganze Balkanroute gesperrt wird. Da kommt keiner mehr nach Deutschland. Gilt nur noch, das Mittelmeer abzusperren. Und darüber diskutieren wir gerade in der GroKo, ob Leute, die schon hier sind, ihre Familien, ihre Kinder, ihre Frauen kommen lassen dürften. Oder Kinder, die schon hier sind, ihre Eltern wiedersehen dürften. Darf das sein? In welcher Höhe? Und in welchen Fällen? Ärzte ohne Grenzen würden nur Menschen sehen und gar keine Grenzen. Und sie wüssten, dass auf den Schreibtischen über Schicksale entschieden wird von Menschen, die die Betroffenen nie vis-à-vis gesehen haben. Sie arbeiten ihre Akten durch. Sie anonymisieren die Unmenschlichkeit, die sie zu verwalten haben, auf Regierungsbefehl hin. Ärzte ohne Grenzen. Die Stellung dessen, was ein Arzt ist im Zusammenhang mit dem Frieden, lässt sich vertiefen, wenn wir die Rolle ärztlichen Handelns und des Arztberufes in unserer Gesellschaft einmal vergleichen mit den Ursprüngen, aus denen heraus ein rechtes Selbstverständnis des Arztseins sich ergeben würde. Als ich 1960 begann zu studieren in Münster, erinnere ich mich, dass es eine Einführungsvorlesung für alle Fakultäten gab und vernahm, dass wer Medizin studiert, einen unendlichen Idealismus braucht. Das war 1960. Heute ist der Verdacht, dass manch einer Arzt wird, um möglichst rasch und effizient Geld zu verdienen. Und selbst wenn das nicht ist, der steht unter Zwängen, die mit Menschlichkeit, wie er sie sich wünschen würde, wenig zu tun haben. Da ist der Druck der Kassen, effektiv zu arbeiten. Eine Gesprächszeit mit dem Patienten über 10 Minuten Dauer ist so gut wie undenkbar. Was kann man abarbeiten in 5 Minuten? Man kann eine Diagnose stellen, ein wenig darüber sprechen, wie es nun weitergehen soll, ein Rezept verschreiben und dann der nächste. Es kommt hinzu, dass alle Ärzte heute naturwissenschaftlich ausgebildet werden. Der Apparat, Krankheiten zu erkennen, Ursachen zu verstehen und entsprechend zu behandeln, ist das unerlässliche Instrument. Es führt aber zu einer merkwürdigen Ungleichheit zwischen dem Mann oder der Frau in Weiß und dem Patienten. Es ist ein Wissensgefälle, bei dem der Patient in seiner qualvollen Hilflosigkeit sich hineinfügen muss in die Augen und die Hände seines behandelnden Arztes. Der scheinbar durch sein Studium weiß alles im Körper des Leidenden, der selber gar nicht. Er muss Vertrauen haben in die fremde Person aufgrund des Wissensvorsprungs. Je stärker der Arzt in der Vorgabe des Wissens verstanden wird, desto ohnmächtiger wird sich fühlen der Patient. Er ist das Objekt der Erklärungen medizinischer Disziplin, eigentlich entmündigt, kaum dass er eine Mitsprache hat. Aus diesem Gefälle herauszukommen, wäre aber identisch damit, Arzt sein selber neu zu humanisieren. Die Anfänge sind sehr alt, um genau zu sein 2400 Jahre alt. Damals in Athen schrieb der Schüler des Sokrates, Platon, im Dialog Charmides etwas Merkwürdiges. Vor Augen hatte man bereits die beginnende naturwissenschaftlich sich orientierende Medizin, die wir mit dem Namen Hippokrates verbinden. Die natürlichen Ursachen des Krankheitsgeschehens zu erforschen und mit entsprechenden biologischen Mitteln zu beantworten, ist das Verfahren, auf das der Eid des Hippokrates sich gründet und das Selbstverständnis der Ärzte fast pflichtgemäß formuliert wird. Platon sah darin eine Gefahr. Und er führt in Erinnerung eine ganz andere Form des Arztseins, die bei den Stammeskulturen unter dem Namen Schamanismus bekannt ist. Priester sind zugleich Vermittler zwischen Himmel und Erde. So etwas wie Dichter, Priester, Propheten, Magier. In unserer Kultur beinahe fremd und dennoch pflichtgemäß zurückzutragen. Platon berichtet, dass sein Lehrer Sokrates eines Tages zu einem jungen Mann mit Namen Charmides gebracht wird, mit dem Auftrag, ihm zu helfen, denn der Jüngling leidet unter chronischer Migräne. Und man erwartet, dass der eigentümliche Weise auf den Straßen und Marktplätzen von Athen ein Medikament in Anwendung bringt, von dem man weiß, dass er es nach einem Feldzug gegen die barbarischen Thraker überreicht bekommen hat. Aber kompliziert und schwierig, wie Sokrates es dauernd macht, zum Ärger seiner Mitmenschen, erklärt er, dass er gar kein Recht hat, das Medikament anzuwenden. Denn solcherweise habe gesprochen der Priester, Arzt, der Thraker und der Verehrer des Gottes Zamolxis. Siehst du, Sokrates, eben deswegen sind die hellenischen Ärzte unmächtig über vielerlei Krankheit. Weil wenn du zu einem von ihnen kommst, sagen wir mit einem Augenleiden, er sogleich beginnen wird zu trennen, das Auge vom Kopf, den Kopf vom Rumpf, den Rumpf von den Gliedern, die Seele vom Körper, wo doch aus der Seele allererst alle Krankheit und Gesundheit dem Körper wird. Wenn du, Sokrates, zu einem Arzt gehst, mit welcher Krankheit es sei, und er lädt dich nicht zuvörderst ein in ein gutes Gespräch, sondern beginnt sogleich zu trennen, das Auge vom Kopf, die Seele vom Körper. Dann, Sokrates, fliehe einen solchen Arzt als die Krankheit selbst. Was ist ein schönes Gespräch zwischen einem Arzt und einem Patienten? Außer dem, was wir heute als Psychotherapie bezeichnen würden. Und wir hätten einen vollkommen anderen Zugangsweg ärztlichen Tuns zu dem behandelnden Leidenden. Das Modell, das wir psychotherapeutisch verfolgen, ist nicht länger das des naturwissenschaftlichen Erklärens. Wilhelm Dilthey konnte um 1900 Natur- und Geisteswissenschaften voneinander trennen, indem er zwei Begriffe unterschied. Auf der einen Seite das Erklären. Es arbeitet mit kausalen Zusammenhängen, die uns erlauben, Prozesse in der Natur zu verstehen, im Sinne des objektiven Erklärens. Er setzt dagegen den Begriff des Verstehens und meint damit etwas zutiefst Menschliches. Ein solches Wort ist im Grunde nur uns Deutschen eigen. Es unterscheidet sich sehr etwa vom französischen comprendre. Verstehen bedeutet den Standpunkt einnehmen, den der andere hat. Wir tauschen die Perspektive. Wir versetzen uns in die Lage des sogenannten Patienten, um die Welt zu begreifen, wie er sie sieht. Wir versetzen uns hinein in seine Gefühle. Wir fragen uns auf dem Hintergrund, welch eine Biografie sein Leiden in der Seele und im Körper hat entstehen können. Die Lage ist vollkommen umgedreht. Eben noch hatten wir einen Arzt, der im Grunde alles weiß und entsprechende heilsame Entscheidungen zu treffen meint für seinen Patienten. Jetzt haben wir einen Arzt, der überhaupt nicht weiß. Alles, was er zu wissen bekommt, verdankt sich dem Vertrauen, das er dem Patienten gegenüber ermöglicht. Nur wenn er dessen Herz öffnet und gesprächsfähig macht, sodass er sich dem Arzt anvertraut, dem Therapeuten, kann dieser die Erkenntnisse gewinnen, die am Ende vermittelnd und hilfreich sind. Der Fortschritt liegt in der Selbsterkenntnis des Patienten, nicht in dem Machtgewinn des Therapeuten. Eine vollkommen umgekehrte Situation für ein gutes Gespräch. Und Platon meint, das sei die eigentliche Pflicht des Arztes. Hin dem Körper selber lebt ein Subjekt, ein fühlender Mensch mit eigenen Gedanken. Wie kann man ihn heilen, ohne die Frage, wie er sein eigenes Leben begreift, unter welchen Sinnvorstellungen er sich entwirft, welcher einen Hintergrund seit Kindertagen sein Charakter prägt, seine Person geformt hat, wie sein Leben aussieht, ganz buchstäblich. Und man kann es nicht objektiv erkennen, nur indem man in einem Gespräch zwischen ich und du, das Subjekt des anderen, immer wieder meint und zum Sprechen bringt. Ein langsamer Weg hinein in die wachsende Identität mit sich selber, in die Erkenntnis dessen, was aus lauter Angst abgedrängt und verborgen geblieben ist, wäre ein solches gutes, heilendes Gespräch. Auf dem Hintergrund der Kriegsproblematik könnten wir sagen, es ist das wichtigste Instrument, Frieden zu lernen und Krieg zu vermeiden. Alle Gewalt wird uns nur nötig scheinen als Ersatzsprache für Gespräche, die nie ausgeführt wurden. Wenn der Dialog verstummt, werden die Waffen zu sprechen beginnen. Friedensnobelpreisträger Obama erklärt im Jahre 2013, diese, damit meint er den IS, verstehen nur die Sprache der Gewalt. Das folgt daraus, dass es unsinnig ist, zu verhandeln. Verboten geradezu zu überlegen, wie es dahin kommen kann, dass es islamistische Terroristen gibt. Welch ein Beitrag womöglich wir seit den Tagen des Kolonialismus, des Neokolonialismus, der Ausdehnung westlicher Herrschaft in fremden Kulturen dazu beigetragen haben. Alles überflüssig. Menschen, die nur die Sprache der Gewalt verstehen, sind nicht mehr zugänglich. Es gibt nur ein Verfahren, mit ihnen umzugehen, das ist, sie umzubringen. Sie zu töten, restlos, so wie unser Organismus eingedrungene Viren bis zum Letzten vernichten wird. So müssen wir den Organismus der Welt befreien von diesen Störenfrieden. Wie eine radikale Ausrottung gefährlicher Viren. Und dafür hätten wir das Militär. So kommt der Krieg wie eine Pflicht über uns. Wenn wir die Gespräche drangeben, fast willentlich, nur noch um unseren Standpunkt, der ohne dies undiskutierbar richtig ist, mit Macht durchzusetzen. Oft entscheidet es sich einfach schon im Umgang gegeneinander. Was können wir als Einzelne dazu tun, Frieden zu verbreiten? Politisch gesehen wenig, dass wir alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuzchen in der Wahlliste machen und die Politiker dann immer noch nicht wissen, was wir nun gewählt haben, macht die Demokratie irgendwie zum Possenstück. In Davos, wo die Mächtigen und Reichen alle Jahre zusammenkommen, hat der Breuer, damals noch Chef der Deutschen Bank, vor vielen Jahren schon mal gesagt, die Irren, die da glauben, man könnte mit Stimmabgabe und Volkesmeinung die Richtung der Politik vergeben, diese Narren. In Sekundenschnelle werden Milliardenbeträge um den Erdball katapultiert. Und das entscheidet die Richtung der Entwicklung in der Wirtschaft, in der Politik. Darauf kommt es an. Wie wir, die Banker, entscheiden, das hat Folgen und Wirkungen, aber doch nicht, was die da zusammenkreuzen. Lächerlich. Wir haben eine Plutokratie, keine Demokratie. Und wir haben restlos den Ausfall von Gesprächsbereitschaft. Und dennoch können wir als Einzelne ein Klima ändern, das dem Frieden günstig ist. Wie reden wir miteinander? Den Gedanken von Platon mit dem guten Gespräch hat man aufgegriffen, unter anderem Ende des 19. Jahrhunderts in Gestalt der Psychoanalyse. Sie ist so etwas wie eine Antipsychiatrie. Man arbeitet nicht mit physikalischen und chemischen Mitteln, sondern einzig mit dem Instrument des Verstehens. Man hört zu, man bewertet nicht, moralisiert nicht, dirigiert nicht, kommandiert nicht. Man sucht zu verstehen, was meint der andere, und probiert es so lange, bis der Patient beginnt, sich selber zu verstehen, mit sich zusammenzuwachsen in Identität. Es setzt voraus die unbedingte Gewaltfreiheit, keinerlei exterritoriale Bestimmung und Verfügung über den anderen und ein tiefes Vertrauen auch in dem anderen. Lebe eine Seele, die sehr wohl wisse, was sie benötige, wenn man es nur zuließe, dass sie sich ausspreche. Nicht zu dirigieren, nicht zu steuern, sondern Vertrauen in die seelische Selbstheilungskraft eines seelisch Erkrankten gegen seine Angst, gegen seine Traumata, gegen seine Verformungen, schon seit Kindertagen. Darauf basiert diese Art von Gesprächsführung. Man hatte damals gehofft, um 1920, es sei nicht länger nur eine Behandlungsmethode bei besonders ausgebildeten Ärzten oder Laien, die psychoanalytisch sich weitergebildet haben. Es sei so etwas wie eine Kulturrevolution. Wenn Menschen lernen würden, so miteinander umzugehen, dass es wechselseitig heilsam wird, dass es gut tut, verändert sich alles in unserer Gesellschaft. Die Psychoanalytiker lernen, wie man Menschen hilft, sich selber zu helfen. Und das kann im Grunde jeder. Und so sollte sprechen miteinander im Grunde jeder. Es ist keine Spezifität, die für viel Geld an irgendeiner Straßenecke auftaucht. 20 Minuten oder dreiviertel Stunde für ein bestimmtes Honorar. Es ist eine Form von Menschlichkeit, die sich als verpflichtend entdeckt. Freud war ein Atheist, aber was er meinte, hätte er finden können in der Vorbildgestalt des Juden aus Nazareth. Das Johannesevangelium nennt ihn das Wort, das in die Welt kommt. Und der Inhalt dieses Wortes ist die Bejahung, Akzeptation, Zugewandtheit, die Liebe, die einen jeden Einzelnen, weil er ein Mensch ist, umströmt. Er ist gemeint. Es ist ein Wort, das nur von Gott kommen kann, weil es in der ganzen Natur nicht hörbar ist. Die Natur meint uns nicht. Sie hat uns hervorgebracht, aber wir sind im Grunde ihr vollkommen gleichgültig. Wir existieren auf dem Hintergrund einer kausal absoluten Kontingenz. Wir haben keinen hinreichenden Grund, warum es uns gibt. Er kann nur entstehen in einer Notwendigkeit aus Freiheit, in einem Willen, der möchte, dass wir sind, den wir Liebe nennen. Davon ein Stück zu vermitteln in einem guten Gespräch, ist das Therapeutikum, seelische Verwundungen zu heilen. Ein Verfahren, das direkt mit der Kriegsthematik oder der Friedensproblematik zusammenhängt, ist geboren worden in der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg. Erwachsen aus der klientenzentrierten Gesprächsführung von Rogers. Rosenberg meint, dass es möglich sei, zu hören, was die Bedürfnisse des Gesprächspartners sind. Und indem wir darauf eingehen, dreht sich die Welt und wir betrachten sie aus seiner Sicht. Wir verstehen, was er braucht, was er benötigt, was er sagen will, worauf er Wert legt. Und indem wir das begreifen, haben wir in aller Regel keinen Grund mehr, ihn abzulehnen. Wir denken mit ihm, schauen in seiner Perspektive. Und hätten dann die Freiheit, auch unsere Bedürfnisse in Vergleich dazu zu setzen. Gewaltfrei bedeutet die Souveränität zweier Subjekte miteinander so umzugehen, dass keiner dem anderen vorschreiben muss, was er zu tun hat, sondern ein Einverständnis zu erzielen im Respekt voreinander, in der Gleichheit von Bedürfnissen. Rosenberg meinte, es sei das Verfahren, wie die ganze Politik sich ändern könnte, wenn das würde. Henry Kissinger konnte sagen in den 70er Jahren, Politik ist kein Geschäft der internationalen Psychiatrisierung. Politik ist ein Verfahren der Interessendurchsetzung und die müssen abgeglichen werden. Was wäre, wir würden einmal zuhören, was andere brauchen? In der Süddeutschen Zeitung war nach der Zündung der ersten Wasserstoffbombe in Nordkorea zu lesen, wir müssen miteinander reden. Was in dem Artikel nicht einmal gedacht wurde, ist, wie verrückt wohl eine Welt ist, die erst eine Atombombe, eine Wasserstoffbombe braucht, ehe man begreift, dass man miteinander reden sollte. Bis dahin hat man nur die Ersatz- und Signalsprache militärischer Gebärden. Alle Jahre wieder Manöver vor Nordkoreas Küste, im vollen Programm. Ist das eine Drohung, eine Warnung, ein Angebot? Kann es sein, dass ein Staat wie Nordkorea glaubt, überhaupt nur respektabel zu sein im Besitz der schrecklichsten Massenvernichtungswaffen? Ist das die Bedingung, dass man uns ernst nimmt, töten zu können? Unbegrenzt töten zu können? Was wäre, wir würden einmal verstehen, was in Nordkorea vor sich ging. In einem Krieg, der zweimal über das ganze Land hinging, in einer Grausamkeit, die Sie bei Jörg Friedrich in dem Buch Yalu nachlesen können. Man teilte Korea in den amerikanischen Einflussgürtel und in den russisch-chinesischen Einflussgürtel. Mit Demokratie hat es gar nichts zu tun. Aber mit der permanenten Konfrontation, Nordkorea war nicht akzeptabel in seiner Existenz. Es war militärisch nicht in die Knie zu zwingen, der Chinesen wegen, aber dulden politisch wollte man es auch nicht. Und diese permanente Drohung isoliert ein Land bis heute. Macht es zu einer archaischen Form des Kommunismus. Macht es wie eine Ratte, die man in die Ecke drängt, gefährlich. Aber was wäre, wir würden nur einmal zuhören. Wir fühlen sich Menschen, die permanent, jahrzehntelang, von der scheinbar mächtigsten Macht der Welt sich bedroht fühlen, in ihrem Dasein. Als illegitim betrachtet werden, einfach dafür, dass sie sind. George W. Bush schaut durch sein Fernrohr über die Grenze hinweg, am 36. Breitengrad, sieht da drüben Leute in Uniform, sie haben alle das Gleiche an, das ist Kommunismus, das ist Unfreiheit, da kommen wir und sind ganz anders und wir müssen sie befreien. Ein Schurkenstaat da drüben. Wenn wir so sprechen, ist eine gewaltfreie Kommunikation absolut nicht möglich. Alles Sprechen ist die Machtgebärde wechselseitiger Vernichtung. Aber wie könnte man zurückkehren zu einem Verfahren, sich wert zu achten, in gewissem Sinne wert zu schätzen, indem man begreift, was der andere braucht und was er will. Ein ärztliches Tun eines guten Gesprächs, übertragen auf die Umgangsformen zwischen Mann und Frau in ihrer Ehe, zwischen Eltern und ihren Kindern, in den Familien, zwischen Lehrern und ihren Schülern, in den Ausbildungsstätten, zwischen den Politikern, die uns vertreten. Und wir hätten eine Welt, die sich vorbereitet auf den Frieden. Es wäre dasselbe Verfahren wie in der Psychotherapie. Wir schenken dem anderen einen Vertrauensvorschuss und ermöglichen ihm, dass er auch uns vertraut. Und wir klären die eigenen Motive. Wir werden einander nicht länger aus lauter Angst an die Gurgel gehen. Wir werden versuchen, einander zu verstehen. Es wäre der Beitrag des Besten, was wir zur Heilung von Menschen in unserer Kultur hätten lernen können. Im Erbe bereits des Mannes aus Nazareth. Er konnte, wenn Menschen stumm waren, ihnen die Sprache wiedergeben. Die Form der Äußerung der eigenen Seele in all den verdrängten Wünschen und Gedanken. Mitunter fragen Sie jemanden, was könnten Sie sich wünschen? Und Sie hören, das weiß ich nicht. Das habe ich nie gedurft. Ich weiß nicht, was Wünschen ist. Freud meinte, alle Verdrängung sei der Entzug der Wortvorstellung von bestimmten psychischen Inhalten. Dann ist es die ganze Aufgabe, Menschen zu heilen, dass man ihnen eine Sprache zurückgibt, in der sie selber die Rückverbindung zu ihrem eigenen Inneren wiederherstellen können. Und es geht nur in dem Dialog mit jemandem, der zuhört. Es wäre der Beitrag, Frieden auch mit sich selber zu finden. Wie soll er untereinander sein, wenn wir selber verpflichtet sind, beinahe uns zu hassen und zu verleumden und zu verleugnen, wenn wir uns selber gar nicht akzeptieren dürfen, weil wir etwas Dreckiges, Gemeines, Unberechtigtes sind, das wir am besten beseitigen sollten in der Indienstnahme für andere. Übrigens, die Ausbildungsmethoden für das Militär auf den Kasernenhöfen sind genau diese. Wie kann man Menschen derart entwürdigen und erbärmlich machen? dass sie allererst wieder auferstehen in der Uniform der richtigen Nation. Sie sehen den Film von Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, wie man in den Special Forces Soldaten vorbereitet für den Vietnamkrieg. Es ist, wie Stanley Milgram es beschrieben hat, die Schaffung einer Ersatz- und Parallelwelt. Alles, was man je gelernt hat, in der Erziehung der Eltern, der Schule, des Pfarrers, ist Makulatur. 6 Wochen Training genügen, um zu begreifen, dass vollkommen neue Normen herrschen. Und die Normen sind repräsentiert und werden diktiert in der Brüllaffen von Jules Sargent, der im Nacken sitzt und herunterschreit. Was für ein Dreckhaufen. Alle die sind, die da vor ihm stehen. Und er wird sie formen aus dem Matsch heraus, bis dass sie richtige Killer-Profis werden. Und das wird ihr Stolz sein, die Wiederauferstehung. Nicht als Menschen, aber als Werkzeuge des Todes auf Kommando. Es ist möglich, in 6 Wochen hinzubekommen. Und Frau von der Leyen hat nochmal recht. Es gibt keine Bürger in Uniform. Es gibt Schizophrene, die mal Bürger sind und dann das Gegenteil davon. Und sie tun es in der Entwürdigung, die wir Gehorsam nennen. Es genügt, sich einen Stahlhelm über den Kopf zu schieben und das eigene Denken spielt keine Rolle mehr. Ein Koppel um den Bauch und man marschiert den Gleichschritt. Die ganzen Übungen, die Augen geradeaus, rechts schwenkt Marsch, sind nichts weiter als der Drill, den ganzen Körper zu instrumentalisieren bis zur Geistlosigkeit. Was befohlen wird, wird gemacht. Nur das soll gelernt werden. Und das hat eine furchtbare Konsequenz, die restlose Entwürdigung. Als 1946 in Nürnberg die Alliierten zu Gericht saßen über die Kriegsverbrecher, die Nazi-Granden, erklärte einer nach dem anderen, dass er keine Verantwortung trage, keinerlei Schuld begangen habe, aber nur auf Befehl gehandelt. Und es gilt das Soldatenwort Befehl ist Befehl. Die amerikanischen Ankläger hatten nicht Unrecht, als sie sagten, was seid ihr denn für Menschen? Ihr glaubt allen Ernstes, ihr tretet ein in das Walhall der Geschichte, indem ihr eure Haut abstreift gegen die Uniform. Und dann habt ihr keine Verantwortung, nur noch entlang der Befehlspyramide nach oben. Das ist eure wirkliche Schuld, noch nicht einmal das, was ihr getan habt, sondern dass ihr für den Begriff des Gehorsams alles getan habt. Und euch in Dienst gestellt habt, in einer Verantwortungslosigkeit, die nicht mehr menschlich ist. Diese Delegation eurer Person an die Institution ist eure wirkliche Schuld. Da habt ihr aufgehört, Menschen zu sein. Damit hatte man vollkommen recht, nur dass es rückwirkend für die amerikanische Ausbildung in der Armee und später auch für alle anderen Armeen keinerlei Konsequenz hatte. 1995 konnten sie auf RTL sehen, wie Günter Jauch sprach mit dem Bomberkommandanten über Nagasaki, Major Sweeney. Jauch fragte ihn sinngemäß und recht freundlich, wie denn das gewesen sei. Er war noch keine 25 Jahre alt damals und hat in Sekunden über 100.000 Menschen getötet. Und all diejenigen, die verkrüppelt waren, die verstrahlt waren, die Kinder, die in zweiter, dritter Generation missgeboren zur Welt kamen, wie geht man damit um, Major Sweeney? So hat er nicht gefragt, so hat er es nur angedeutet. Aber die simple Antwort von Sweeney war, was soll das? Befehl ist Befehl, jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Und wo er recht hat, hat er recht. Das bedeutet Krieg. Und die Vorbereitung der Abbruch jeglichen Dialogs. Der Untertan gehorsam auf Geschrei, Befehl, Kommando. Setzen, Order heißt, es wird überhaupt nicht geredet, schon gar nicht diskutiert, es wird jetzt gemacht, Punkt. Wer dahin kommt, existiert in einer Dialogverweigerung, die präformiert ist zur Gewaltausübung. Wie anders müsste man mit Menschen verfahren? Immanuel Kant konnte vor über 200 Jahren sagen, die ganze Moral besteht in einem einzigen, Menschen sind zu betrachten niemals als Mittel zum Zweck, sondern stets als Zweck an sich. Soldat sein ist das genaue Gegenteil. Die Verzweckung vor allem des menschlichen Körpers an der Arbeit, fremder Körper, den Tod zu sein. Sie sind nichts weiter als Instrumente, ersetzbar durch mechanisierbare Geräte. Besser jetzt durch Todesgeräte, wie wir sie über Rammstein fliegen lassen in Gestalt der Drohnen. Tötungsautomaten, die inzwischen beginnen, selber zu entscheiden, wer getötet wird oder nicht. Die Verantwortung liegt nicht einmal in irgendeiner Rangpyramide militärischer Ordnung. Sie liegt in den Computergehirnen, die darüber entscheiden, ob die Hellfire-Raketen abgeschossen werden oder nicht, ob ihr Zielobjekt verdächtig genug ist, umgebracht zu werden. Fast sind wir roboterhaft entmenschlicht genug, dass man uns durch Roboter ersetzen kann. Wir haben kein Gefühl mehr, kein Nachdenken mehr, keine Gesprächsfähigkeit mehr. Wir sind nur noch die stummen Zeugen unserer eigenen Abschaffung. Es gibt zum Arztsein einen zweiten Strang, der ebenfalls zurückgeht auf das antike Griechenland. Einem ihrer Götter begegnen wir, wenn zum Beispiel beim Eintritt in die Apotheke ihnen das Emblem gezeigt wird, wie eine Schlange sich um einen Stab ringelt. Es ist der Stab des Gottes Asklepios und die Schlange Sinnbild der Heilkunde. Asklepios ist eine merkwürdige Gottheit, denn er war das Kind des hellsichtigen, sonnenklaren Gottes Apoll und gleichzeitig der hell-dunklen, mondähnlichen Göttin Aigle Coronae. Die beiden verbanden sich miteinander in der Nähe von Trika, am Beubissee, kam Asklepios zur Welt, wie das Christuskind im Neuen Testament bei Lukas. Ein Hirte fand es zwischen zwei Tieren gelegen und eine Himmelstimme ertönte, es werde dieser neugeborene Sohn Gottes die Kranken heilen und den Tod besiegen. Den Tod zu besiegen vermochte Asklepios nicht, er drang damit ein in den Bereich der Göttin Demeter in Eleusis. Aber Kranke zu heilen vermochte er auf seine Weise. Aus Licht, sonnenklar und nächtlichem Leuchten, mondähnlich geboren, war er die Vereinigung von Tag und Nacht, von hell und dunkel, psychisch von Bewusstsein und Unbewussten. Und die Sprache des Austauschs zwischen beiden Zonen ist der Traum. Also, dass man in Epidauros, auf der Peloponnes, im Tempel des Asklepios eine Heilkunde vorwegnahm, die wir über 2000 Jahre später in der Psychoanalyse wiederfinden werden. Man ließ sich die Träume der vergangenen Nacht im Heiligtumsraum des Gottes Asklepios erklären und deutete sie dann als Botschaft der Götter für das Leben jedes Einzelnen, ein Heilweg aus dem Unbewussten spricht, die Macht, die über Krankheit und Gesundheit entscheidet. Wir könnten genauer sagen, ärztliche Kunst in einem guten Gespräch ist die Integration des Unbewussten in unser Bewusstsein, die Verbindung, unseren Träumen zu lauschen. Auch das könnten wir jenseits einer nur medizinischen Praktik als eine Veränderung des gesamten Menschenbildes ansehen. Jeder von uns trägt in sich die Fähigkeit, eine authentische Poesie zur Verdichtung und Deutung seines eigenen Lebens vorzutragen. In jedem Traum geschieht das. Und es entscheidet viel darüber, auch wie wir miteinander reden. Es bedeutet, dass wir lernen, in Symbolen zu fühlen, zu sehen und die Kreativität eigener Dichtkunst aus unserem Leben in das Gespräch zu heben und den Umgang miteinander. Wie viel davon abhängt, erzählte mir vor Jahren eine Frau. Ich gehe mit meinem Mann auf die Straße, erzählt sie, und sage zu ihm, die Schneeglöckchen sind traurig. Und er sagt, was du schon wieder hast, die stehen da. Was die Frau sagen wollte, wäre eigentlich dies gewesen. Meine Seele empfindet sich wie die Schneeglöckchen. Sie hat geglaubt, gegen die Winterkälte den strahlenden Händen der Sonne zu begegnen. Sie hat das Eis durchbrochen und begonnen zu leben. Aber es lastet auf mir wie gefrorene Tränen. Und der Grund der Kälte bist du, mein Mann, der in meinem Leben so gut wie gar nichts versteht. Dieser Mann ist ehrenwert und akkreditiert in seinem Beruf, ein wirklich guter Kerl. Aber er bestätigt in seiner Reaktion das, was die Frau sagen will, ohne es wirklich sagen zu können. Sie hat nur das Sprachbild der traurigen Schneeglöckchen. Die stehen da, soll heißen, lass den Unfug. Schneeglöckchen haben keine Gefühle, sie können auch nicht traurig sein, sie existieren, Punkt. Hör mit dem Quatsch auf, fängt das schon wieder an. Ein Mensch braucht die Poesie der Sprache, um einander mitzuteilen und seine Gefühle wie ein kostbares dem anderen anzuvertrauen. Und mit Frieden hat dies alles zu tun. Wenn wir aufhören, in Symbolen zu denken und machen aus unseren eigenen Überzeugungen, Glaubenssätzen, feste, dogmatische Begriffe, haben wir sofort den Krieg zur Folge zu erheben. Ein absolutes Wissen in Konkurrenz der einen Religion gegen die andere. Oder wir sprechen in Symbolen wie die Dichter. Dann ist es unmöglich, noch Krieg zu führen. Mit der Bibel unter den Arm können Theologen alle Male Krieg führen. Katholiken gegen Protestanten 30 Jahre lang ab 1618. Christen gegen Juden alle Male durch die Jahrtausende. Juden gegen Araber und Muslime alle Male. Gott hat uns das Land gegeben. Mit der Bibel unter dem Arm können Theologen wunderbar Recht haben auf den Schlachtfeldern. Und am Ende ist der Krieg wie ein Gottesurteil. Sehen wir die Religion als ein Symbol, entfällt der Selbstbetrug. Bilder können einander in ihren Unterschieden widersprechen. Aber sie ergänzen einander in verschiedenen Aspekten. Symbole sind verträglich, indem sie aspektiv eine Wirklichkeit aus verschiedenen Perspektiven beschreiben. Begriffe hingegen sind reinweg nach der Logik präzise. A ist gleich A und nicht gleich B. Es gibt den Satz des ausgeschlossenen Dritten. Der andere kann nicht recht haben, einfach weil er etwas anderes sagt. Dichter sind so. Sie heben das menschliche Leben in symbolischer Beschreibung über alle abwertenden Grenzen hinweg. Sie lesen Tolstois Anna Karenina, eine Ehebrecherin, eine Selbstmörderin, eine Verächtliche. Und je länger Sie Tolstoi lesen, begreifen Sie, sie ist das Opfer von Herrn Karenin, einem unbescholtenen, immer das moralisch richtig tuende und verteidigende Mann, ohne Gefühle. Ist das ein russisches Schicksal? Weil ein Dichter es schildert, ist es zugänglich für jeden. Das gleiche Thema in Effi Briest bei Theodor Fontane. Das sagt Effi, ich hielt ihn, Baron von Innstetten, für groß. Aber er ist klein und deshalb grausam, wie alles, was klein ist, grausam sein muss. Baron von Innstetten nämlich hat Briefe gefunden von Meyer Trampas an seine Frau. Die sind Jahre alt, aber nun muss er für seine Ehre und die Rettung seiner Ehe Trampas über den Haufen schießen im Duell und er muss erwarten, dass genau dafür Effi ihn verehrt und liebt als den richtigen Ehemann. Wenn das die Ordnung ist, ist es der reine Wahnsinn. Ein Leben unter Zwang und jenseits aller Gefühle. Ein Stück Dichtung könnte die Verachteten zurückholen in unser eigenes Empfinden. Und das wäre eine Heilung der Gesellschaft. Vom permanenten Kriegszustand der Selbstunterdrückung und der Befehlung anderer zur Verinnerung eines Friedens, der miteinander leben lässt. Es ist nicht möglich, mit Dostojewski Krieg zu führen gegen Goethe oder mit Goethe gegen Shakespeare oder mit Shakespeare gegen Dante. Mit Beethoven, der doch ein Deutscher ist, gegen Penderecki oder wen Sie wollen. Wer die eigene Kultur gegen den anderen setzt, begreift gar nichts. Die Poesie selber ist international und sie gehört allen Menschen. Sie ist die Sprache Gottes. Und so können wir bei Goethe lernen. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Ost- und westliches Gelände liegt im Frieden seiner Hände. Goethe meinte, wer Hafis nicht lesen kann, wird auch Deutsch nicht verstehen. Die Liebeslyrik der Jelal ad-Din Arumi, eines tanzenden Derwisch in Konya. Die Mystik des Gesangs. Auch das, gegen Ende unserer Betrachtung, noch ein dritter Ansatz therapeutischen Geschehens in ärztlicher Darbietung. Sie alle haben kennengelernt in ihrer Schulzeit den Namen Pythagoras und verbinden damit unverwüstlich Hypotenusen und Katheten im Quadrat zueinander. Ich erwarte nicht, dass Sie den Leersatz a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat geometrisch noch ableiten können, aber Sie kennen ihn und das ist Pythagoras. Was man Ihnen nicht beigebracht hat, ist, dass Pythagoras eine eigene Weltanschauung, eine Religion begründet hat, für die die Mathematik eine erste Annäherungsform wird. Die Seiten einer Leier rechtwinklig aufgezogen im richtigen Abstand erlauben Harmonie. Sie stehen in einem mathematisierbaren Verhältnis zueinander. Und die Harmonie nun, die Eigenschwingung bei der Musik in Form rhythmischer Bewegung im eigenen Herzen, in der Körpersprache des Tanzes nachzubilden, wäre ein Instrument der Gesundung. Wie wir die Weltenharmonie einer Sphärenmusik vernehmen würden, um zu uns selber zu kommen, in einem Einklang, der uns durchdringt und unsere Seele berührt. Ein Therapeutikum, das wir nur mäßig unter dem Namen Tanztherapie vielleicht uns zugänglich machen, ist eine Weltanschauung der Achtsamkeit, der Weigerung, irgendetwas zu zerstören, eine Suche nach dem Ganzen in allem und des rechten Tons in allem. Heil werden bedeutet, den eigenen Ton zu vernehmen, der in uns schwingt. Sie betreten irgendwo ein betongebautes Hochhaus und Sie merken, wenn Sie zu summen beginnen, dass ein bestimmter Ton, eine Resonanz in allen Stockwerken nach sich zieht. Könnten Sie den Ton genügend verstärken, würde er das ganze Gebäude in Schwingen bringen. Fast gefährlich. Aber die Eigenschwingung in Resonanz zu setzen zu der Ordnung, die uns umgibt und der vorgeht aus den Händen Gottes, würde den Arzt zu einem heiligen Beruf machen, einer Suchwanderung des Rückwegs nach dem, was mit uns gemeint ist, gegen jegliche entstellende Krankheit. Jesus kann im 2. Kapitel des Markus-Evangeliums schon einmal sagen, ich bin gekommen nicht zu den Gesunden, sondern zu den Kranken. Und wie man aus der Sicht der Leidenden die Welt betrachtet, fragend einzig, wie man ihnen hilft, ist der Beruf der Ärzte beispielgebend für einen jeden. Das Ende des Willens, einander systematisch zu schädigen, zu zerstümmeln, zu verletzen, zu töten, körperlich wie geistig. Ärzte gegen den Krieg. Fast ein Pleonasmus, ein Synonym. Ein Arzt, der kein Antimilitarist ist, versteht sich selber nicht. Dieses Selbstverständliche heute Abend sagen zu dürfen, erfüllt mich mit Dankbarkeit für Sie beim Zuhören. Dankeschön.